Mein eigener Weg in der Auseinandersetzung mit Hochsensibilität begann mit einer Krise, berichtet meine heutige Gästin Katrin Borkhoff in einem Interview. Katrin ist selbst hochsensibel, mittlerweile Coachin in diesem Bereich und hilft unterschiedlichen, in Klammern hochsensiblen, Menschen in einen guten Umgang mit ihren großen Gefühlen zu kommen. Und dabei setzt sie auf das sogenannte Embodiment. Was das ist, das werden wir im Laufe dieser Folge sicherlich noch klären. Vorrangig widmen wir uns aber dem Thema hochsensible Kinder, denn damit hat sich Katrin auch sehr, sehr intensiv beschäftigt und dazu 2022 das Buch So feinfühlig und so stark rausgebracht. Hochsensibilität, das kann ich vorweg schon mal sagen, erhitzt in der neurodivergenten Bubble so ein bisschen die Gemüter. Und umso wichtiger ist mir diese Folge heute und ist mir dieses heutige Gespräch vorrangig. Deshalb, um Brücken zu bauen, einzuladen, Perspektiven aufzumachen und zuzuhören. Ein Kopf voll Gold. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gold.
Liebe Katrin, ich starte mal mit dem Zuhören. Was war diese Krise, von der du in dem Interview da sprichst?
Ich bin Mutter geworden. Im Grunde kann man es ganz kurz so sagen. Das war die größte Krise meines Lebens und auch die größte Transformation. Also ich habe 2013 und 2015 ein Kind bekommen und das erste Kind, das ich bekommen habe, das war, mit dem bin ich so regelmäßig aus sämtlichen Babymassagekursen rausgeflogen, weil es geweint und gebrüllt hat und irgendwie ganz unzufrieden war. Ja. Und ich habe mich eigentlich im Grunde überhaupt erst angefangen mit dem Thema zu beschäftigen wegen des Kindes. Also ich habe das gar nicht auf mich bezogen. Ich habe als Mutter einen Weg gesucht mit diesem Kind, das so anders war in meinen Augen, in meinem Gefühl für mein Dafürhalten, in diesen ganzen Krabbelgruppen, Babymassagegruppen und so. Ich war auf der Suche nach einer Antwort, so wie, was mache ich jetzt? Wie gehe ich jetzt mit diesem Kind um? Was soll ich tun? Und da gibt's diesen legendären Moment, den werde ich nie vergessen. Da habe ich nämlich damals auf dem Hochsensibilitätskongress ein Interview geschaut über hochsensible Kinder. Habe das meinem Mann so hingeschoben und habe gesagt, guck mal, das ist 1:1 unser Kind, das ist so verrückt. Und er hat sich das angeschaut, wurde immer stiller und stiller und am Ende hat er mir den Laptop zurückgeschoben und hat gesagt, Katrin, das bist einfach 1:1 du. So. Und das Problem damals für mich, die Krise für mich damals war, dass ich das nicht sein wollte. Ja, also für mich war hochsensibel, ich gebe dir gleich sensibel so. Ja, also sensibel, das wollte ich nicht. Ich wollte mir diese Zuschreibung nicht geben. Ich wollte mich nicht so nennen, ich wollte nicht so sein.
Warum nicht?
Naja, weil da, wo ich herkomme aus meiner Biografie und meiner Geschichte, da war es vor allem immer sehr, sehr, also ne, ich bin eine Frau, ich bin weiblich sozialisiert groß geworden. Ich habe vor allem gelernt, mich nicht so anzustellen, mich zusammenzureißen, schön hart zu bleiben, kein Drama zu machen. Jetzt kommt da jemand und sagt, ich bin sensibel, dann auch noch hochsensibel. Das war so auf gar keinen Fall, das kann ich nicht zulassen, das geht nicht, ja. Und ich erinnere mich noch an einen Spaziergang mit meinem Vater, weil jemand nämlich noch davor in eine Facebook-Gruppe ist dieser Name, dieses Wort einfach aufgetaucht. Und ich weiß noch, wie ich auf diesem Spaziergang mit meinem Vater gesagt habe, also da haben die Leute sich wieder irgendwas ausgedacht, so, ja, so einen Begriff gefunden für. Ja, und wie das so ist, wenn man sich mit solchen Dingen beschäftigt oder auch sich selbst, seine Kinder, seine eigene Entwicklung anschaut, irgendwann kommt so ein Punkt, da kann man nicht mehr weggucken. Und so war das eben auch im Punkt Hochsensibilität. Je tiefer ich eintauchte eigentlich in diesem verzweifelten Wunsch, mein Kind besser erklären zu können, umso näher bin ich mir auch selbst gekommen. Ja. Und das ist letztendlich so diese Krise, die Erschöpfung der Mutterschaft, die Tatsache, dass bis heute viele Dinge, die für nicht hochsensible Menschen im Grunde selbstverständlich sind, für uns immer noch nicht funktionieren. Oder anders gesagt, wir einfach unser Leben so komplett, wir haben es heute wirklich komplett umgestrickt, aber du weißt es bestimmt selbst, viele unserer HörerInnen werden das wissen, wenn man gerade frisch ein Kind bekommt, dann es gibt einfach Dinge, auf die wirst du vorher nicht vorbereitet. Und diesen Weg zu gehen, da hatte mich vorher keiner gewarnt. Das war eine wirklich große Krise für mich, ja.
Ja, danke, dass du das so ehrlich berichtest. Ich glaube, darin können sich wirklich viele Eltern wiederfinden, egal ob neurodivergent oder neurotypisch. Im Falle neurodivergenter Kinder, egal in welcher Form, ist es einfach oft das deutlich mehr, was draufkommt. Ne? Es gibt ganz oft so Dinge, wo dann Eltern sagen, ja gut, das war bei mir doch auch so oder das ist ja auch alles neu. Und dann denke ich mal, ja. Und dann potenziere das. Dann kommst du irgendwann so in diese Richtung. Und wie du eben auch schon angesprochen hast, es bleibt.
Es bleibt.
Es ist keine Phase, die vorüberzieht, wie das immer, ne, so das Mantra ist alles eine Phase. Nee, das klappt im neurodivergenten Kontext eben nicht so. Nee, genau. Bevor wir jetzt da nochmal sehr gern etwas weiter einsteigen, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Das Wort Hochsensibilität ist jetzt schon relativ oft gefallen. Ich bin nicht sicher, ob jeder zuhörende Mensch hier genau weiß, was es damit auf sich hat. Du hast schnell gesagt, ich habe gemerkt, irgendwie mein Kind ist anders, wir fliegen hier aus Kursen raus, weil mein Kind sich doch nicht so verhält wie eben viele andere Babys in diesem Kurs. Oder ich vielleicht auch aufgrund dieses Verhaltens so gestresst bin, dass ich lieber sage, nee, für uns ist was anderes gut, wir müssen unseren eigenen Weg finden. Woran kann ich als Elternteil oder auch als Eltern erkennen, dass mein Kind vielleicht auch in diese Richtung geht? Mhm. Was sind so typische Merkmale?
Ja, also ich habe in ganz, ganz vielen Podcasts gesessen in den letzten 10 Jahren und diese Frage beantwortet. Und ich finde ehrlich gesagt auch, dass so diese standardmäßigen Säulen, die wir uns damals angeschaut haben, auch heute noch so ihre Bewandtnis haben. Auch wenn, und das möchte ich einfach gleich dazu sagen, und ich denke, wir werden da auch gleich nochmal drüber sprechen, sich trotzdem auch einfach super, super, super viel verändert hat. Zum Guten, muss man an der Stelle sagen, auch einfach das Bewusstsein noch ein anderes geworden ist. Wenn es um Hochsensibilität geht, da spricht man und sprach man auch schon vor 4 Jahren im Grunde von sogenannten hochreaktiven Babys. Und das bedeutet, wir haben so ein paar Messwerte, Säulen, nach denen wir schauen einfach und die gucken uns an. Das hat zum Beispiel zu tun mit der sogenannten Reizoffenheit eines Kindes. Wie reagiert das Kind auf Reize? Ist es tatsächlich ein Kind, das also egal ob Wetter, Licht, dunkel oder nicht, einfach macht, was es halt macht? Oder nehme ich wahr, dass mein Kind auf eben diese Reize irgendwie stark reagiert? Und damit meine ich übrigens nicht nur die emotionale Reaktion, sondern wir sprechen von bei einem hochsensiblen Körper eben und hochsensiblen Nervensystem auch von Haut, von Körperreaktion, körperliche Reaktion. Ich zum Beispiel bin selbst sehr feinfühlig. Meine Haut reagiert extrem schnell auf die Kälte, den Wind, das Wetter, ja, und ist da einfach super, super feinfühlig. Der Körper ist das, das Nervensystem ist das. Es sind Kinder mit und oder auch jugendliche Menschen mit einer starken emotionalen Reaktion auf äußere und auch innere Reize. Wir sprechen von einer emotionalen Intensität. Das machen insbesondere Babys natürlich sehr stark sichtbar. Ich kann das erkennen, wenn ich feststelle, dass mein Kind überdurchschnittlich stark oder viel oder lang emotional auf was auch immer reagiert. Das sind Kinder, die brauchen wirklich, und das hast du gerade schon so schön gesagt, potenziere das mal. Neurodivergente, hochsensible Kinder, also wir wissen heute, glücklicherweise, dass wir Koregulation brauchen, wir Menschen, und dass Kinder Trost brauchen, dass sie eine Begleitung brauchen. Und es gibt Kinder, die brauchen das Stunden am Tag in vielen, vielen, vielen unterschiedlichen Formen, in einem sehr umfangreichen, in einer sehr umfangreichen Intensität, sage ich jetzt mal. Mhm. Also, dass wir wirklich einfach feststellen, dass wir einfach da Kinder haben, die auf viele Dinge sehr stark reagieren. Und gleichzeitig stellen wir zum Beispiel auch fest, schon bei sehr, sehr, in sehr frühem Alter, in sehr jungem Alter, dass es Kinder eben mit dieser, ne, Verarbeitungstiefe gehört damit dazu. Also, dass es einfach Kinder sind, die sich beschäftigen mit einem Thema über einen bestimmten Zeitraum, eine bestimmte, ne, sag ich jetzt mal Monate am Stück oder auch viele, viele Stunden am Stück. Das Problem an der Sache ist auch immer nur, dass wir halt darauf gucken müssen, ob das nicht auch schon per se zu so einer Überforderung und Überreizung führt. Denn die Neigung zur Überstimulierung, das ist wirklich so das Hauptproblem sozusagen bei Hochsensibilität. für die Kinder, auch für die Eltern. Ja, weil es wirklich gut sein kann, dass die Stunden und manchmal auch wirklich Dinge tun, bei denen wir zuschauen von außen und denken, hey, die ist jetzt im Flow und das macht jetzt voll Spaß und ist voll schön. Heißt nicht, dass die dann nicht rauskommen und total überstimuliert, total überreizt sind und danach stundenlange Begleitung brauchen. Und das sind so die ersten Punkte, nach denen man immer mal so schauen kann. Und so als Alltagsbeispiele, vielleicht einfach nur so 2, 3 Alltagsbeispiele mit reingebracht. Ich habe ein Kind, das beispielsweise auf Spaziergängen regelmäßig nach Hause getragen werden musste, weil 3 Sandkörner zwischen den Zehen hingen und es so unerträglich war. Keine Möglichkeit mehr für ihn war, weiterzugehen. Das wird dann riesig, riesig groß in dieser Wahrnehmung des hochsensiblen Systems, wenn es da so einen Reiz gibt, einen Störer gibt. Kinder, die von Licht Kopfschmerzen bekommen, von zu wenig Essen Kopfschmerzen bekommen und erschöpfen. Also da gibt's so viele Dinge, auf die man einfach mal wirklich schauen kann. Konfliktsituationen, die Kids wirklich Tage, manchmal Wochen richtig mitnehmen, emotional total einbinden, viel Aufmerksamkeit erfordern. Mein Mann hat einmal mit meinem Kind Super Mario gespielt und da aus Versehen eine Feuerblume gedrückt. 40 Minuten Koregulation, bis das Kind imstande war, das loszulassen. Also solche Dinge sind dann so kleine, sage ich mal, Marker. Da darf man dann schon mal genauer hinschauen.
Und wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, dann ist das bis zu einem gewissen Grad eben auch schon im Babyalter beobachtbar.
Ja, bis zu einem gewissen Grade ja. Wobei wir da natürlich immer ein Komma setzen dürfen und eine Klammer setzen dürfen, weil ganz grundsätzlich braucht jedes Baby im Babyalter Koregulation, braucht jedes Baby Nähe, braucht jedes Baby Zuwendung. Für jedes Baby sind Reize, emotionale, also auch Stimmung im Raum, können herausfordernd sein. Ich mag einfach das, was du gerade beschrieben hast, diesen Verstärker, der einfach auf der Neurodivergenz liegt, auf der Hochsensibilität liegt. Ich denke, was wir lernen dürfen, ist, dass Eltern sind ein extrem großer Anteil unserer Gesellschaft. Und wenn Eltern sagen, das hier ist nicht normal oder ich kann das nicht halten oder es ist anstrengend oder es ist doch nicht, der beruhigt sich nicht, müssen wir dazuhören. Und wenn Eltern das sagen und bei ihren Kindern beobachten, hat das in eigentlich jedem Fall auch eine Bewandtnis. Das ist einfach, ich will glauben, dass unsere ganze Arbeit, bindungsorientierte Arbeit der letzten 10 Jahre dazu geführt hat, dass das Thema, das ist glücklicherweise in Bücherregalen angekommen und Eltern wissen darüber Bescheid. Also das heißt, ganz grundsätzlich braucht jedes Baby natürlich diese krasse Nähe. Aber ich glaube auch einfach sehr daran, dass dieser starke Unterschied, so dieses Pausenlose oder wirklich auch dieses, ja, wenn es einen gewissen Umfang bekommt, dass wir Eltern da wirklich dringend zuhören müssen, die kennen, die spüren schon, es ist einfach spürbar, dieser Unterschied zwischen, okay, das ist jetzt ein Baby und deswegen muss der ständig in die Trage oder irgendwas stimmt hier nicht.
Ja, und das ist auch was, das liegt mir sehr am Herzen, ne? Dass man Eltern da einfach mehr zuhört und ihnen auch einen gewissen Stellenwert als erste ExpertInnen für ihr Kind
Absolut.
Gibt. Ne? Und das ist egal, welcher Kontext, egal ob das diagnostischer Kontext ist, Schulkontext, im Gespräch mit Verwandten und Bekannten, ne? dass einfach erstmal die Prämisse gilt, wir kennen unser Kind am besten. Und es hat auf jeden Fall ein Signal und eine ernstzunehmende Message, wenn wir sagen, Hilfe,
100%.
Ich brauche die Unterstützung oder ich kann mir auf manche Sachen keinen Reim machen oder was auch immer. Ne? Und da bin ich komplett bei dir und das sollte auf jeden Fall immer, immer so ein ganz wichtiger Schritt sein für die diesen Eltern begegnen. Jetzt hast du ja durchaus auch konkretere Merkmale genannt und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt das ein oder andere Elternteil aufgehorcht hat und gesagt hat, ja, okay, das kenne ich, mein Kind ist im Autismus-Spektrum, da ist das auch so. Oder habe ich Flow gehört? Das kenne ich doch von meinem Kind mit ADHS. Und über das Thema würde ich gerne ein bisschen sprechen, denn das sind andere neurodivergente Formen und ein prägnanter Unterschied zwischen diesen Formen und der Hochsensibilität ist der diagnostische Weg. Denn die Hochsensibilität ist keine offizielle Diagnose, zum Beispiel nach ICD-10 oder kommender ICD-11. Da ist der Weg oft ein bisschen anders.
Ganz genau.
Wie sieht das denn aus? Also wie komme ich als Elternteil, als Eltern zu diesem Begriff? Wie sieht da der Weg aus?
Ah, ich liebe die Frage sehr. Also ich möchte gerne einschieben, ich habe selber zwei neurodivergente Kinder. Das eine Kind ist diagnostiziert mit ADHS, das andere hat eine Hochbegabungsdiagnostik hinter sich. Und gerade das Kind, über das ich jetzt gesprochen habe, das mich zur Hochsensibilität gebracht hat, das ist das hochbegabte Kind. Das heißt, ich mag einfach hier sagen, ich bin eine von euch, von uns. Ich gehöre dazu. Ja, ich bin auch eine Mama, die vor mittlerweile 11 Jahren noch nicht wusste, dass das Gehirn, das mein Kind unter seinen Schädelplatten hat, irgendwie diesen IQ haben würde, diese Form, Ausprägung annehmen würde. Aber wie ich da hinkomme oder was hilft es Eltern erstmal, in Anführungszeichen, damit anzufangen, ist, dass wir uns überhaupt erstmal mit diesem Spektrum beschäftigen.
Ja.
Ja, also ich möchte sagen, mein kleiner Sohn, der hat wirklich eine ganz ausgeprägte ADHS. Der zeigt unheimlich viele Merkmale. Übrigens ist er sehr stolz darauf. Der liebt es ganz dolle und wir fördern das auch aktiv, dass er ADHS hat. ADHS, er sagt immer, ich bin ADHS. Ich habe nicht ADHS, ich bin das. Ja. Und bei dem hätte ich gesagt, das war das zweite Kind. Da haben wir immer gesagt, ach, das ist so ein Anfängerbaby. Der geht so schön früh ins Bett, dann schläft er die Nacht durch. Der stillt so toll und der macht hier keinen Quatsch. Da war nix. Ja, da hast du nichts gesehen. Da bin ich im Leben nicht auf die Idee gekommen, bis zur Schule übrigens, das überhaupt in Erwägung zu ziehen. Aber da hatten wir ja schon alles umgestellt. Und das ist, weshalb ich eben gerne auch mit der Sensitivität arbeite, noch bevor der diagnostische Weg ansteht.
Ja.
Einfach weil es uns erstmal, ich spreche bei Hochsensibilität heutzutage gerne vom, da gehe ich gerne mit dem Begriff des, mit dem Türöffnerbegriff.
Ja.
Ja, dass es einfach wirklich auch eine Begrifflichkeit gibt, für uns Eltern, zu schauen, dass ich überhaupt erstmal einen Fuß in die Tür dieses Spektrums bekomme.
Ja.
Und ich kenne auch bis heute noch immer Familien und ich selbst gehöre dazu. Ne? Ich habe auch eine Neurodivergenz, wobei man nicht heute diskutiert, man ist es Neurodivergenz oder gynäkologische Störung. Ja, ich habe was ganz anderes. So, aber ich bin bis heute, würdest du mich fragen, kann ich dir auch sagen bis heute, ich bin in Anführungszeichen nur hochsensibel.
Ja.
Ja. Und was ich sagen möchte ist, wenn wir uns wirklich damit mit offenen Augen, offenen Ohren, offenem Herzen erstmal einfach nur diese Tür, ja, dann ist doch Hochsensibilität ein Türöffnerbegriff, damit wir überhaupt erstmal einen Fuß reinbekommen ins Spektrum.
Absolut. Und dieser Türöffner, wie komme ich zu dem erstmal hin? Also wenn ich jetzt als Elternteil die Vermutung habe, dann kann ich ja schlecht oder ich kann natürlich auch irgendwie den diagnostischen Weg wählen und gleich sagen, na dann gucke ich doch mal nach, was das nur irgendwie sein könnte, mach mal das ganze Feld auf. Wenn ich jetzt aber sage, oh, ich habe von Hochsensibilität gehört, gibt es trotzdem irgendwie Möglichkeiten, so für mich Anhaltspunkte, so Checklisten oder sowas zu finden. Aber es ist dann einfach nicht eben der Weg in die Diagnostik bei einem Kinderpsychologin, bei einer Kinderpsychologin, sondern es ist eine Selbstdiagnostik.
Ja, ganz genau, das ist halt der Punkt. Genau wie du gerade gesagt hast, es ist natürlich keine offizielle Diagnose. Ich muss, um jetzt rauszufinden, ist mein Kind hochsensibel, haben wir es hier mit Hochsensibilität zu tun, brauche ich halt im Grunde keinen Arzt, keine Ärztin fragen. Sondern ich kann da wirklich ihr habt hier mit allem meine Erlaubnis, im Internet googeln, den Test machen, in meinem Buch beispielsweise auf meiner Website, da gibt es auch viele andere Websites. Warum? Weil es geht hier um Persönlichkeitsmerkmale erstmal.
Ja,
und sie geben mir auch einen Hinweis über das Nervensystem. Es gibt mir einfach erstmal einen Hinweis über die Kapazität dieses Nervensystems. Und da brauche ich auch erstmal kein Arzt, keine Ärztin, kein Psychologen, Psychologin, Psychotherapeutin. Das tut erstmal gar nicht Not.
Ja.
Aber was es macht, ist, es schafft einfach Verständnis, es bildet Wissen, es hilft uns, unseren Blick auch einfach zu erweitern. Und wenn ich also diese Merkmale feststelle, wenn ich jetzt sehe, mein Kind, was weiß ich, dreht immer die Sockennaht nach außen, braucht immer eine Mütze oder Kopfhörer, wenn wir einkaufen gehen. Wenn ich also, mein Sohn hatte so mit 2, 3 Jahren hatte der immer diese Baustellenkopfhörer in der Wohnung auf, in der Wohnung. Wenn ich das feststelle, dann ist es so, es ist so hilfreich, diesen Begriff zu googeln. Es ist so hilfreich, diese Tests zu machen. Es ist so hilfreich, einfach erstmal zu schauen, in welche Richtung gehen wir hier gerade überhaupt. Ne?
Ich finde auch, dass dieser Weg, und ich bin komplett bei dir, das ist ziemlich genau meine Haltung, es ist einfach ein schneller Weg und ein niedrigschwelliger Weg. Denn wir müssen ja auch mal ehrlich sagen, das Betreuungssystem in diesem ganzen Diagnostikapparat, ne, bis man da an Plätze kommt, bis man Antworten hat, können Jahre ins Land gehen.
Das stimmt leider, ja.
Und Jahre, in denen ich eventuell, wenn ich jetzt nicht eigenaktiv mich irgendwie reinforste da irgendwie in Informationen, alleine dastehe und in denen das Kind keine Unterstützung bekommt, und zwar die ja zuerst erstmal auch durch die Eltern laufen kann, ne, zu Hause, da habe ich ja schon so ein bisschen was in der Hand, Dinge anzupassen, mein Verständnis aufzubauen. Und wenn diese diagnostischen Wege, weil die Wartelisten von hier bis sonst wo reichen, nicht zur Verfügung stehen so schnell, dann finde ich es unglaublich wertvoll, dass da schon ein Repertoire ist, dass da überhaupt ein Begriff ist, dass ich mal ein Wort dafür habe. Und ob ich das nun hochsensibel, reizoffen oder wie auch immer nenne, dahinter stehen ja tatsächliche Merkmale.
Absolut.
Das ist ja nichts, wo ich sage, worauf habe ich denn heute mal Lust?
Nein.
Was würde ich denn gerne heute meinem Kind mal zuschreiben? Sondern es ist die Bündelung bestimmter Persönlichkeitsmerkmale, die in der Realität tatsächlich da sind und auf die ich jetzt vielleicht, wenn ich mich da eben in dieses Thema ein bisschen einlese, besser reagieren kann. Und ich fände auch schön, wenn wir uns irgendwie so auf diesen Konsens so ein bisschen bewegen, dass es für viele Familien der Türöffner ist. Und ich finde,
absolut,
das ist ein ganz tolles Bild.
Ja.
Ich weiß, und das ist der Punkt, ich weiß, was gerade so diese neurodivergente Blase und auch berechtigt manchmal da anprangert. Und zwar gibt es schon Menschen, die das deutlich, sagen wir mal, krasser verfechten als wir beide und sich sehr bewusst und wirklich auch sehr vehement distanzieren von so neurodivergenten Formen. Ich hatte das werde ich nie vergessen, weil es das so krass auf den Punkt bringt. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Vater, wo wir nur ganz vorsichtig die nächste Tür aufgemacht haben, nämlich die Tür Richtung weiterführender Diagnostik. Und die haben wir wirklich ganz behutsam aufgemacht und nur mal so als potenzielle Möglichkeit in den Raum gestellt. Und dann kam zurück, und das muss ich wirklich ablesen, weil das, damit ich diesen Wortlaut exakt hinkriege. Nee, also das haben wir wirklich sehr gut nachgelesen. Unser Kind ist hochsensibel und nicht eins von diesen behinderten Kindern.
Ja.
Und das ist natürlich, das ist das ganz andere Ende der Fahnenstange. Ne? Das sind, also ich erlebe diese krasse Vehemenz zum Glück selten. Mhm. Aber es bringt so auf den Punkt, finde ich, sehr provokativ auf den Punkt, was manchmal das Problem ist, nämlich diese leicht ableistischen Züge, die da drin stecken, zu sagen, ich nehme mir all die Merkmale und nehme die für mich an, die ich genauso gut in vielen anderen neurodivergenten Formen finde. Aber bei mir ist das am Ende dann die Superkraft, um es mal ganz plakativ zu sagen.
Mit den anderen Sachen,
da will ich gar nicht eingeordnet werden. Diese Richtung, davon distanziere ich mich. Und dann wird's schief, ne? Gut. Und ich finde aber, wenn wir das schaffen, und ich glaube auch, dass das schon möglich sein wird zu schaffen, das ist ein Türöffner. Und wer auf dieser, wie du es eben auch schon angedeutet hast, wer auf dieser Schwelle dann steht und sagt, ich habe hier gerade erstmal alle Antworten gefunden, die ich brauche, ich finde Unterstützung, ich fühle mich gesehen, ich kann in ein Netzwerk rein, das mir zuhört, dann ist es auch völlig okay, für sich erstmal auf dieser Schwelle zu bleiben.
Eben.
Wenn man dann langfristig offen bleibt und sagt, und so war der Weg bei uns auch, wir sind auch über die Hochsensibilität da reingekommen und haben dann irgendwann sehr deutlich gemerkt, das reicht als Antwort irgendwann
richtig
nicht mehr.
Richtig, und das finde ich das Entscheidende. Der Punkt ist aber folgender, nämlich dass wir einfach überhaupt erstmal uns erlauben, dahin zu schauen.
Ganz genau.
Sehr bei dem, was du gesagt hast, nämlich mit diesem niedrigschwelligen Ansatz, und ich bin auch überhaupt sehr dafür, dass wir Menschen auch einfach, das hat ja oft auch was mit Identitätsfindung zu tun, ne? Gerade so die Neurodivergenz, Diagnostik hat alles für gerade spät diagnostizierte Menschen ist es ein Rückblick auf die gesamte Biografie, die alles Absolut. Verändert. Das ist ein ja. unfassbar großes und schweres Thema. Und wir können auf der einen Seite nicht sagen, so, Hochsensibilität ist jetzt, also das war früher und heute machen wir nur noch das, das und das und die Leute mhm. da reinschubsen, das kann wahnsinnig überfordernd, Klammer auf, übrigens auch retraumatisierend sein, Klammer ja. zu. Ja. Deswegen ist das nicht der richtige Ansatz und es ist, ich stimme dir zu 1000% zu, auch nicht der richtige Ansatz zu sagen, ich habe noch keinen einzigen neurodivergenten Menschen erlebt, der gesagt hat, übrigens, ich weiß nicht genau, ob ich da mal hier in die Autismusdiagnostik gehen muss, der das nur gesagt hat, weil er sonst kein anderes Gesprächsthema gehabt hätte. Ja. Menschen, die diese Gedanken sich machen, darüber nachdenken, ich bin jetzt hier im neuen, in dem nächsten elitären, privilegierten Club, der weiß ich nicht was, Menschen im Autismus-Spektrum, sondern es ja. ist ja, das vergessen Menschen so häufig oft verbunden, in der Regel verbunden, mit einem wahnsinnig hohen Leidensdruck. Menschen ja. gehen den Weg doch nicht, weil sie dann bessere Reels auf Instagram drehen können.
Ja.
Sondern weil sie dann einen Leidensdruck haben, weil sie diese Bewegung brauchen. Und dann sitzen ja. vor mir Menschen, die sagen, oh Gott, Katrin, langsam. Ja. Was? Ich soll jetzt mein ganzes Leben umkrempeln. Was? Wovon sprichst du? Ich habe davon noch nie was gehört. Und wenn ich denen dann sage, okay, pass auf, guck mal, hier ist ein Test. Und hier ist ein Buch. Und da ist ein Blogartikel. Und da ist ein Profil.
Ja.
Fang langsam an. Dann schaffen die Menschen, und das ist ein Resilienzfaktor, Selbstwirksamkeit, dann ja. schaffen die Menschen selbstwirksam ihre Schritte langsam rein. Und das verbindet und trennt nicht. Dieses ja. Gespräch darüber, die einen sind behindert und die anderen nicht. Und ich hier habe die Superkraft und bin so wahnsinnig privilegiert und nur hochsensibel und du bist, keine Ahnung, gescheitert. Das trennt, wird auch für immer und ewig.
Ja. Ja.
Das bringt uns alle überhaupt nicht weiter. Und ich glaube, das ist ein Spiel mit einem Tempo, mit dem, was sind Menschen in der Lage, wirklich auch zu gehen. Und als ich damals, du hast hier eröffnet mit meiner Krise, weißt du, wenn mir damals, als ich in diesem Zustand war, völlig erschöpft in der tiefen Krise und irgendwie gar nicht wusste, was ich machen sollte, jemand gesagt hätte, so, Termin hier und da, Fragebögen, ich hatte davon doch noch niemals was gehört. Ich hatte gar keinen Plan von gar nichts. Heute bin ich auch schlauer, aber ich brauche auch die Zeit, zu lernen, das zu verdauen.
Ja.
Da sehe ich es genau wie du, dieser niedrigschwellige Weg, sich überhaupt erstmal mit dem Sensitivitätsspektrum oder mit unserem von mir aus Nervensystem auseinanderzusetzen.
Ja. Vor allen Dingen ganz genau das, ne? Weil ich nämlich über diesen Weg gehe und das war für mich, also ich bin jemand, der sich sehr schnell Schuld auflädt, einfach aufgrund meiner Biografie, charaktertechnisch, unerkannt neurodivergent jahrelang, also da ja. bleibt einem da gar nicht so viel
Say
andere.
No more.
Ne? Und hätte, das wäre mir genauso gegangen, hätte da jemand gesagt, oh, wie du sagst, ne, hier der Termin zur Diagnostik, das und das könnte im Raum stehen, eieiei, hätte ich so, da wäre sofort. Aber sofort die Schuldsirene angegangen. So, oh Gott, weil ich die Geburt nicht so hingekriegt habe, wie ich wollte? Habe ich wegen, vielleicht mit dem, ich wäre sofort in dieses Gedankenkarussell gekommen. Und wenn ich aber diesen Weg gehe über die Hochsensibilität, die ja sich eben sehr genau auf Charaktermerkmale bezieht und sagt, es gibt einfach Menschen, die sind reizoffener, die verarbeiten Reize einfach viel sensibler als andere oder brauchen dabei mehr Begleitung. Dann war ich so bei Entwicklung und bei, hey, wir kommen irgendwie unterschiedlich auf die Welt und einige bringen das mit, andere das. Und über diesen sehr behutsamen Weg konnte ich leichter dann den Weg weitergehen, als ich gemerkt habe, und auch meine Kinder tatsächlich selbst gemerkt haben, so ganz reicht's nicht als Erklärung. Und dann ist auch okay, dann geht das Schuldding trotzdem an, an einigen Stellen, aber in einer Art und Weise, in der ich damit umgehen konnte. Ne? Aber so, deswegen finde ich das so ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, wir haben jetzt so ganz, ganz wertvolle Wege aufgemacht, wie wir diese beiden Formen gut miteinander verbinden können. Und ich glaube, das ist auch der Weg. Und ich glaube, das haben wir klar gemacht. Jetzt gibt's so ein Feld. Du hast es an einer Stelle schon mal angesprochen, nämlich den Kontext Schule. Da ist das nicht ganz so einfach. Ne? Ich glaube, bisher konnten jetzt, also würde ich mir wünschen, dass recht viele Menschen nicken konnten und sagen, ah ja, okay, nee, das kann ich auch für mich gut einordnen. Wenn wir da irgendwann hinkommen, das als Türöffner zu sehen und zu gucken, wie könnte es danach weitergehen, muss es danach weitergehen, ja oder nein, mein Lernprozess, mein Tempo und so weiter. Dann kommt spätestens in der Schule so ein bisschen die Krux, denn ich weiß, dass Lehrkräfte sich noch schwieriger auf diese Sache Hochsensibilität einlassen, oft. Ist meine Erfahrung, weil das nicht auf dem Zettel steht. Das ist keine offizielle Diagnose. Und damit, das muss man ehrlicherweise sagen, stehen einem ja auch viele offizielle Unterstützungswege einfach formal nicht zur Verfügung. Es gibt kein Anrecht auf Nachteilsausgleich in vielen Bundesländern. Bestimmte therapeutische Wege, andere schon, weil die einfach für alle Kinder zur Verfügung stehen. Aber bestimmte therapeutische Wege sind nicht so einfach. Unterstützungsmaßnahmen wie IntegrationsassistentInnen und so weiter funktionieren da nicht, weil man die nicht beantragen kann. Und es ist aber auch so, dass viele Lehrkräfte sagen, ja, ne, hochsensibel, aha.
Ja, ja,
genau, solange ich hier nicht irgendwas auf dem Zettel habe, mit dem ich was anfangen kann, wird's schwierig. Beobachtest du das auch in so deiner Arbeit?
Also in meiner Arbeit zu fast 100%. Und ich möchte auch sagen, ich bin ja selbstständig seit vor der Pandemie, aber seit nach der Pandemie ist es super, super, super nervig geworden. Weil wir halt eben nun mal, auch wenn die Gesellschaft da immer noch so gerne weggucken möchte, aber wir haben halt nun mal so viele neurodivergente Kinder, die nicht mal eben einfach so, nachdem sie 2 Jahre nicht in die Schule regelmäßig durften und alles umstellen mussten, jetzt problemlos einfach wieder dahin spazieren und sagen, ach, war doch nix. Auch wenn irgendwie die ganze Welt so tut, als hätten wir niemals eine Pandemie gehabt, sehe ich die aus, und du wahrscheinlich auch, nehme ich an, die Ausmaße der Pandemie, also unsere Kinder haben die wirklich am allerschwersten zu verkraften sozusagen. Also ich habe noch nie so viele Beratungen und Gespräche darüber geführt, dass Kinder nicht einfach so wieder zurück können in den Unterricht, Übergänge brauchen, dass es plötzlich noch lauter ist als davor, dass es noch mehr Schwierigkeiten mit den Hausaufgaben gibt als davor. Also es ist unfassbar, was die Pandemie da wirklich gemacht hat. Die ist nämlich auch einer dieser Verstärker, ja, die Neurodivergenz.
Genau, ich würde auch sagen Verstärker, ne? Genau,
ja. Genau, die Neurodivergenz ist sozusagen schon der Verstärker für eine Situation. Jetzt kommt die Pandemie nochmal obendrauf. Schule ist im Beratungskontext ein riesengroßes Thema. Auch für mich stelle ich auch sehr fest, weil wir halt eben so oft darüber sprechen, dass die Kinder Trennungsschwierigkeiten haben. Als Beispiel, das ist einfach wirklich sehr häufig bei Kindern, die wissen, die intuitiv spüren, ich brauche Koregulation, weil ansonsten wird das ein echt anstrengender Tag für mich. Ja, ist ja logisch, dass die sich nicht so leicht trennen wollen, so, ja, wenn sie sowas hinter sich haben beispielsweise. Also das spielt da auf jeden Fall mit rein, und was eben auch, finde ich, oft schwierig ist, ist diese, ich sag mal, diese Ripple Effects, wie heißt das denn auf Deutsch? Also diese Kreise, die das Wasser so zieht, wenn man eine diese Kreise, die einfach diese Neurodivergenz zieht, die ist oft für Lehrkräfte so krass unsichtbar. Also Beispiel ADHS, die wissen, okay, das sind die Zappeln, die sitzen nicht still. Aber die wissen einfach, oft ist es noch gar nicht angekommen, dass so ein Kind, dass diesem Kind der Kopf platzt, wenn es in der Pause nichts gegessen hat. Mhm. Also wie viele Kinder ich dann da einfach sehe, die einfach wirklich unter Kopfschmerzen oder wirklich somatischen Reaktionen, körperlichen Symptomen leiden, einfach weil zum Beispiel dieser Zusammenhang in der Schule noch gar nicht angekommen ist. Und da hoffe ich und wünsche ich mir einfach, dass das durch natürlich diese diagnostischen Prozesse in den nächsten Jahren und Jahrzehnten mehr wird. Aber das ist natürlich ungleich schwerer wiederum für Familien, die keine hochoffizielle Diagnose haben. Ne? Und das Kind ist in Anführungszeichen nur hochsensibel. Und ich sage das wirklich jetzt nur, um diese Perspektive einzunehmen, weil ich das selbst nicht so empfinde. Aber ich nutze diese Formulierung jetzt. Da ist es dann natürlich oft, fühlen sich Eltern da oft sehr ohnmächtig. Wie erkläre ich denn jetzt einfach irgendwie dem Lehrer meines Kindes, der Lehrerin meines Kindes, was ich meine mit Hochsensibilität, was ich meine mit Koregulation, was ich meine mit, in der ersten Klasse als Beispiel ist es für viele Lehrkräfte noch völlig selbstverständlich, wenn so ein Kind weint, wird es nochmal auf den Schoß genommen und getröstet. Ja, aber in der 5. ja nicht mehr. So, und der Punkt ist aber, für das Kind hat sich aber vielleicht in diesen 4 Jahren dazwischen gar nichts verändert. Die brauchen immer noch diese Koregulation. Aber es ist so typisch Schule, das machen wir aber jetzt nicht mehr, du bist jetzt alt genug. Und das, also dieses, für mich ist wirklich dieser Baustein des oftmals fehlenden Wissens, dieser fehlenden Aufklärung über dieses Sensitivitätsspektrum, das wirklich in der Schule fehlt, das macht Eltern richtig massive Probleme. Und in meiner Beobachtung ist es auch so, ich sehe viele Eltern, die letztendlich zum Beispiel durch deine Arbeit, durch Bücher, durch Podcasts im Grunde schon so ein gewisses, so einen gewissen Blick dafür haben. Und dann gibt's innerhalb der Familie schon, wird schon Strategie umgestellt und es wird schon, werden schon Methoden gefunden und die kommen eigentlich schon klar. Und dann kommt die Schule. Dann siehst du häufig, dass bei den Familien in der ersten, zweiten Klasse so dieses Gerüst, dass sie sich fein säuberlich 6, 7 Jahre aufgebaut haben, beginnt zu wackeln. Und da spätestens brauchen Eltern, Familien, Kinder eben auch die Unterstützung. Ja. Ne? So, weil diese Institution von außen sozusagen dazukommt und auch noch ein bisschen Druck ausübt. Und ja, das ist wirklich problematisch.
Das bestätigt ja genau meinen Blick irgendwie da drauf und was ich einfach Lehrkräften jetzt hier zuhören mitgeben möchte. Wenn man irgendwie eine innere Blockade, sage ich mal, gegenüber diesem Begriff hat, warum auch immer. Manchmal ist man, weiß ich nicht, manchmal hat man auch einfach Blockaden, weil man mal irgendwas gelesen hat und man gedacht hat, nee, irgendwie, also das ist, ach, da kann ich mich aber überhaupt nicht reindenken. Dann bleibt ja immer noch, dass dahinter, das habe ich vorhin schon mal gesagt, echte Merkmale stehen. Dahinter steckt trotzdem diese Reizoffenheit. Ob ich es dann in diesen Begriff packe oder nicht, dann ich rate immer dazu, dass ich die dahinterstehende Persönlichkeit als Lehrkraft aber sehr wohl anerkennen muss. Das ist auch unser Bildungsauftrag und es steht sogar gesetzlich verankert, dass wir Kinder, soweit natürlich, dass die Ressourcen vor Ort zulassen, in ihrer Individualität anerkennen. Und ich kann auch als Lehrkraft sagen, egal wie ich das am Ende nenne, solange keine offizielle Diagnose da ist, sehr wohl sagen, dieses Kind reagiert einfach sensibel auf Geräusche oder dieses Kind wird unruhig, wenn wir zu lang und zu nah im Sitzkreis verweilen. Und all das kann ich ja beobachten und dann darauf reagieren. Und dazu möchte ich unbedingt einladen, wenn ihr mit dem Begriff, weil ihr vielleicht auch selber blöde Erfahrungen damit gemacht habt. Man weiß ja auch nie, auf welchen Menschen man da trifft. Auch Lehrkräfte kommen ja nicht ohne Geschichte in so einen Klassenraum. Und das darf ihnen auch zustehen. Und wenn da vielleicht eine innere Blockade mit, ach, nicht noch jemand mit wieder irgendeinen Artikel gelesen, jetzt ist das nächste Kind hochsensibel. Wenn das da oben irgendwo drin ist, auch wenn ich mir eine andere Haltung wünschen würde, aber wenn es nun mal da oben irgendwo drin ist, dann habe ich trotzdem noch die Aufgabe, das Kind in seinen Persönlichkeitsmerkmalen anzunehmen und entsprechend zu begleiten. Das ist Teil, das ist Kernteil meines Jobs und dazu würde ich ermuntern. Und Eltern würde ich immer sagen, dass dieses Gefühl gerne auf den Tisch kann. Wir wurden bisher nicht so ernst genommen. Ich habe ein bisschen Angst davon, Ihnen das jetzt zu erzählen. Aber wir brauchen Ihre Unterstützung. So und so und so sieht's aus. Das bringt Lehrkräfte öfter in die Lage zu sagen, ach, sie haben schlechte, nein, bei mir nicht. Also ich bin jetzt die, wir sind gerne in so einer, nein, also bei mir wird jetzt alles anders, Position. Also das kann manchmal helfen und mit möglichst konkreten Ideen zu kommen. Ich habe natürlich nicht in der Hand, wie Lehrkräfte darauf reagieren. Aber wenn man sagt, wir haben hier so ein kleines Spielzeug für die Finger, unserem Kind tut das total gut. Wäre es für Sie in Ordnung? Wir besorgen das, wenn das Kind das dezent einsetzt. Ich fände es total toll, wenn Sie es mal probieren. Wenn es nicht klappt, sind wir völlig offen für neue Wege. Aber könnten wir das mal ausprobieren? Dich würde ich gern an der Stelle bitten. Du hast gerade über Trennungsängste gesprochen, weil ich weiß, dass das ein Thema ist. Was gibst du da Familien mit auf den Weg, die das betrifft?
Es ist für mich ist es fast eine der allerwichtigsten Aspekte, den ich immer gerne fördere. Also ich arbeite immer mit Eltern, ne? Nicht mit Lehrkräften vorrangig. Lehrkräfte sind auch Eltern, aber
manchmal schon.
Manchmal. Aber Eltern kommen zu mir. Und ein Aspekt, der also das, was du gesagt hast, ist natürlich auch Teil meiner Beratung. Aber was ich auch immer noch zusätzlich mit reingebe, ist, dass Eltern zu Hause gemeinsam mit dem Kind schauen, wie das Kind in Selbstwirksamkeit gehen kann. Ich glaube, wir dürfen bei all dieser Arbeit nicht vergessen, dass ja das Kind diese Neurodivergenz hat. Das sitzt ja im Gehirn dieses Kindes, im Nervensystem dieses Kindes und das wird ja für immer damit leben müssen, dürfen. Und da ist es einfach so wichtig, dass wir uns auch als Eltern zu Hause wirklich, dass wir mit den Kindern abteamen, ja, die uns zur Seite nehmen und gemeinsam wirklich Wege erarbeiten, wie dieses Kind auch selbstwirksam sein kann in der Situation. Da erarbeite ich sehr, sehr gerne Strategien. Trennungsängste sind jetzt ein sehr, sehr spezieller Fall, weil das natürlich einfach jetzt wirklich nach Corona eine ganz andere Form angenommen hat. Also früher vor Corona, da war Selbstwirksamkeit sowas wie mit dem Kind zu Hause zu besprechen. Alles klar, okay, du kannst dich am Tor nicht trennen. Voll, kein Problem, können wir. Was mitnehmen? Brauchst du ein Kuscheltier? Brauchst du eine Mütze? Brauchst du keine Ahnung was? Irgendwas, was dich befähigt, dich da am Tor zu trennen. Heute sprechen wir ja leider nach Corona wirklich von davon, dass Eltern wieder, also wirklich Eingewöhnung wie in der Kita in der Schule machen müssen. Also ich habe viele, viele Eltern in meiner Community, die wirklich jetzt Monate daneben gesessen haben. Also ich will das auch so laut aussprechen, weil mir das so, mich nervt das wirklich richtig, dass immer noch so getan wird, als hätte es keine Pandemie gegeben, wo gerade die Kinder, die jetzt, was weiß ich, vierte oder fünfte Klasse, also im Grunde meine Kinder sind beide in der Pandemie eingeschult, 2020, 2021. Ja. Ich habe jetzt vielleicht Glück mit meinen Kindern, aber die Kinder, die währenddessen oder danach eingeschult wurden, da sprichst du bei Trennungsangst nicht mehr davon, dass die eine Mütze oder Noise-Canceling-Kopfhörer oder Kuscheltier mitnehmen, sondern da brauchst du wirklich Gespräche darüber, wie weit können die gehen und was erarbeitet ihr gemeinsam und wie können auch Lehrkräfte unterstützen und da müssen Schulsozialarbeiter mit ran und so weiter und so fort. Also Trennungsfälle sind da wirklich oft sehr spezifisch. Genau, aber auch da, es gibt so viele Möglichkeiten der Selbstwirksamkeit. Und vor dieser ganzen bindungs- und bedürfnisorientierten Arbeit, da hieß es, ja, das Kind muss einfach ganz früh lernen, bei Oma zu schlafen, dann kann es auch mit auf die Klassenfahrt in der vierten Klasse. Ich habe das nie verstanden, diesen Zusammenhang. Aber heute sind wir da ja schon zum Glück so ein Stück weiter, ja. Aber ich kann Schulbesuche außerhalb der Schulzeit machen. Ich kann dem Kind Selbstwirksamkeit auf dem Schulhof bieten. Ich kann auch eine Smartwatch kaufen und ich weiß, dass das an Schulen echt nicht gern gesehen ist und immer noch so ein Riesending, dieses Medienthema, das können wir einen eigenen Podcast drüber machen, brauchen wir jetzt nicht. Ja, aber also wie kommt mein Kind in Selbstwirksamkeit? Und ganz wichtig, denn das vergessen wir ganz gerne, aber es ist wirklich so, wenn man Kinder fragt nach dem, wie sie in Selbstwirksamkeit gehen können, wie sie sich vorstellen können, dann antworten die in der Regel. Dann haben die oft gar nicht so schlechte Pläne oder Ideen. Also die Vorschläge, die meine Kinder dann zum Beispiel oft in diese Situation gebracht haben, die waren super hilfreich. Beispiel, mein Kind ist regelmäßig rausgeflogen aus dem Unterricht, weil er halt nicht still sitzen kann. Und dann haben wir Eltern, sind da ja auch so ein bisschen so wie das Scharnier, ne? Dieser beiden Klappen. Wir stehen ja auf der Seite des Kindes und vermitteln zur Lehrkraft und rückwärts und so. Und zum einen haben wir uns da klar positioniert, dass das eine Methode ist, die wir nicht unterstützen als Eltern und von der wir uns ganz klar distanzieren wollen, weil kein Kind Ausschluss aus dem Klassenverband bekommen sollte, weil es mit den Füßen zappelt. Das ist einfach nicht okay und da positionieren wir uns als Eltern immer und immer und immer wieder. Das ist der eine Teil der Geschichte. Aber der andere Teil der Geschichte ist auch, zu meinem Kind hinzugehen und sagen, sag mal, wieso zappelst du eigentlich?
Ja.
Ja, und mein Kind sagt dann, naja, manchmal muss ich mich einfach zwischendurch bewegen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt war, bei diesem einen speziellen Fall, da war er nämlich in der vierten Stunde im Fachunterricht rausgeflogen. Und er hatte es einfach nicht geschafft, zeitlich in der Pause vorher was zu essen. Das heißt, dieses Kind war völlig erschöpft, ausgelaugt. Und auch wenn es uns komisch vorkommt, aber das ist halt, was ADHS-Gehirne dann machen, die bewegen sich, labern, zappeln, sind unruhig. Ja, auch wenn man, mein Mann, wenn er Hunger hat, der kippt einfach um wie ein Baum. Mein Kind, wenn er Hunger hat, nicht. Der kriegt Stimmungsschwankungen, ist erschöpft, gleichzeitig unruhig. Und nur im Gespräch, nur in der Kommunikation über diese Frage danach, okay, was brauchst du? Das ist eine schwere Frage, das können Kinder jetzt nicht sofort beantworten, aber ich kann ja dabei sein, während sie das entwickeln. Nur in der Frage nach, was brauchst du, sind wir überhaupt auf die Idee gekommen, ihm Handlungsstrategien mitzugeben, die er selbst ausführen kann, weil ich bin ja als Mutter gar nicht dabei.
Ja.
Ich kann also nicht mich mit Erwachsenen im Hinterraum irgendwo zusammensetzen und über dieses Kind ständig sprechen. Kann ich machen, aber effektiver ist, das Kind mit einzubeziehen und zu sagen,
absolut.
So, lass uns doch mal überlegen, was du brauchst. Fortan liegt das Tipp von Mutter zu Eltern, glutenfreie Snacks sind in Plastik eingepackt, die kann man in Stifte-Etui legen. Mhm. Und dann kann man zu den Lehrkräften hingehen und sagen, vierte Stunde ist sehr schwierig für mein Kind, weil... Können Sie bitte, wenn Sie durch die Tür kommen, einmal schnell daran erinnern, dass er den Keks isst, der im Etui liegt. Es gibt Lehrkräfte, die dann sagen, da wird nicht gegessen in meinem Unterricht.
Ja, ja.
Leider, das ist schwierig. Aber diejenigen, die sagen, ach, so einfach ist das, der muss Keks essen und dann kann der still sitzen, also nicht still sitzen, aber aufmerksamer mitarbeiten. Ja, klar, kein Problem.
Und an der Stelle muss ich manchmal wirklich fast schmunzeln. Lass uns diese Situation mal in so einen erwachsenen Arbeitskontext übertragen.
Ich weiß, ja klar. Natürlich.
Da ist völlig klar, dass man nicht 6-7 Stunden auf seinem Platz festgetackert ist, sondern mal mit den Beinen wackelt, mal aufsteht, selbstbestimmt übrigens, aufs Klo geht, wenn man aufs Klo muss.
Ja.
Oder was weiß ich, mal kurz zum Fenster geht, sich einen Kaffee macht, was auch immer. Da ist ja, ne, wenn ich mich kurz bewegen will, bewege ich mich in meinem Arbeitsplatz.
Das ist einfach
und
menschlich.
Oh, darf ich jetzt meinen Arm hier hochheben? Oder darf ich mal aufstehen? Ne, also dann gibt's sowieso Berufe, die einfach mit mehr Bewegung einhergehen. Aber wenn wir jetzt mal so einen Schreibtischjob nehmen, da würde ich ja auch in der Regel nicht um Erlaubnis fragen, wenn ich mich mal kurz 5 Minuten bewegen möchte.
Richtig.
Selbstbestimmt, ne? Und dass wir in ein, also dass wir in Schule einen Kontext erstellen müssen, wo man um Erlaubnis fragen muss, dass das Kind mal kurz, damit es einfach gut und kräftemäßig diese Stunde schafft, in einen Keks beißen darf, dann
das ist absurd, wenn man noch mal einen erwachsenen Kontext stellt. Das ist absurd.
Wenn man sich mal so einen Moment rauszoomt, sitzt man dann denkt eigentlich absurd, genau. Ne? Und das deswegen finde ich das auch nochmal wichtig, dass du das so untermauerst, weil das ist ja auch mein stetiges Bestreben, schafft als Lehrkräfte einen Raum, in dem das von vornherein okay ist.
Ganz
man
genau.
kann, also dann muss man Vereinbarungen treffen. Also zum Beispiel ganz konkretes Beispiel: Die Kinder in meinem Klassenzimmer dürfen essen, wann sie wollen. Gar kein Problem. Wir besprechen dann oft situativ, wir haben dann festgestellt, wenn Kinder so Bäckertüten dabei haben, dann rascheln die. Und das wiederum
stört.
Mögen so reizoffene Kinder beispielsweise gar nicht.
Ja.
Also haben wir gemeinsam überlegt, ne, was können wir machen? Was brauchen diese Kinder? Ja, okay, dann wenn ich, dann mache ich das doch schon am Anfang der Stunde, wenn ich weiß, ich esse Futter sowieso irgendwann, dann lege ich mir halt die Brezel schon oben drauf. Da muss ich nicht mehr mit der Tüte rascheln. Und deswegen ist klar, wer einfach seine Bäckersachen dabei hat, muss ich das vorbereiten.
Selbstverständlichkeit.
Da gebe ich, genau, und da gebe ich auch Vertrauen und Verantwortung in die Hände von Kindern, was sich wiederum für die sehr nett anfühlt. Also ein sehr schöner, das sind dann die positiven konzentrischen Kreise, die sich da bilden.
Ja, du, absolut. Genau. Aber weißt du, ich kann auch Selbstwirksamkeitsstrategien aufbauen und bin gar nicht in Abhängigkeit zur Lehrkraft. Also mein Sohn beispielsweise, der braucht Fidget Toys, um damit zu spielen, also so Stimming Toys, ne?
Ja, genau.
Die man in den Fingern durchbewegt für all diejenigen, die es nicht kennen. Und weil manche FachlehrerInnen das nicht so gerne sehen, wenn er dann da, also beim Klassenlehrer jetzt, ist es völlig klar. Vollkommen in Ordnung. Die haben irgendwie ihren Weg gefunden, die zwei. Das ist sehr, sehr schön zu beobachten. Aber für manche FachlehrerInnen ist das nicht so cool, wenn er mit seinem Zeug da rumspielt. Und was er sich überlegt hat, das finde ich super beeindruckend, weil auf die Idee bin ich nicht gekommen, aber er hat lange Haare und Haargummis sind nicht verboten.
Ah.
Also hat dieses Kind kurzfristig irgendwie sich 8 Haargummis ans Handgelenk gemacht. Wirklich 8. Und damit dann so drüber zu streichen und die bewegen sich dann oder da dran rumzuzuppeln oder die von einem Handgelenk aufs andere. Letztens hatte er sie am Fußgelenk. Das ist nicht verboten. Ne? Das ist nicht verboten. Das macht kein Lärm. Niemand darf da. Das ist ein Haargummi.
Ja.
Also das, und das finde ich so schön, weil gerade hochsensible Kinder, die reizoffen, nennen wir sie einfach weiterhin reizoffen, weil das betrifft ja alle.
Ja.
Die haben ja auch eigentlich, da kommt ja kein Kind, das finde ich auch manchmal so schwierig, kommt ja in den Klassenraum mit der Absicht, so heute ist Donnerstag, ich habe sonst nichts Besseres zu tun, ich störe mal den ganzen Tag.
Ja.
Das ist ja nicht die Haltung, mit der
Nein.
so ein Kind in die Schule geht.
Nee.
Ja. So, genau. Und stattdessen finde ich so schlau, wirklich so schön zu beobachten, diese, wenn wir Selbstwirksamkeit wirklich aufbauen mit den Kindern zusammen, dann werden die selbstwirksam. Dann überlegen die sich Strategien. Und das wiederum ist so hilfreich, nicht nur im Kontext Schule, sondern einfach fürs ganze Leben, dass sie ja mit dieser Absolut. Reizoffenheit werden verbringen dürfen.
Da sagst du was total Wichtiges. Und wenn wir jetzt schon in dem Bereich Umgang, Strategien, Selbstwirksamkeit, die eigenen Kompetenzen sind, möchte ich zum Abschluss mit Blick auf die Uhr unbedingt nochmal über eine weitere Möglichkeit des Umgangs mit den eigenen Persönlichkeitsmerkmalen und Gefühlen kommen. Und zwar beschäftigst du dich in einem ganz großen Teil deiner Arbeit mit dem sogenannten Embodiment. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das nicht unbedingt etwas ist, was im Wissen so verbreitet ist. Deswegen fände ich es ganz toll, wenn du zum Abschluss nochmal ein bisschen darüber erzählst, was da der Ansatz ist, was du da machst und inwiefern das förderlich ist für den Umgang mit zum Beispiel Hochsensibilität, aber auch Gefühlen und vielen Herausforderungen, die der Alltag so bringt, allgemein.
Ja, also ich sage ja immer, wir Menschen bestehen ja eigentlich im Grunde nur aus Wasser und Nervensystem. Also deswegen ist, was wir machen, die Arbeit mit dem Körper, die Arbeit mit dem Nervensystem. Also ich bin Coach, traumasensibler Embodiment-Coach, und das bedeutet, dass ich, und das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt bei dieser ganzen Geschichte, du hast vorhin schon gesagt, Biografie und so weiter, wir dürfen auch da bei Neurodivergenzen immer auch nochmal abgrenzen, so was einfach eben noch zusätzlich durch die Biografie dazukommt. Und in meinem eigenen Weg und in meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung ist das immer einhergegangen. Und ich habe für mich einfach festgestellt, dass ich selbst als Mensch, aber auch die Menschen, die einfach, mit denen ich gearbeitet habe, schon vor 10 Jahren, für neurodivergente, hochsensible, reizoffene Menschen ist die Arbeit mit dem Körper einfach essentiell. Das bedeutet, mein Coaching läuft nicht so ab, dass ich mit dem Klemmbrett da sitze und wir Gespräche führen, weil Kopf und Overthinking können die in der Regel auch ohne mich ganz gut. Sondern das Ganze eben wirklich auf die Ebene des Fühlens, des Umgangs auch mit dem Gefühl, mit dem Körper, in der Arbeit, mit Bewegung, auf diese Ebene bringen. Und es ist hocheffektiv, weil die Bewegung baut Stress ab. Atmen baut Stress ab, fühlen baut Stress ab. Wir beschäftigen uns mit sowas wie Stresszyklen. Wir beschäftigen uns mit dem, was einfach im Körper passiert durch diese Neigung zur Überstimulierung, beispielsweise das intensive emotionale Erleben. Was passiert, wenn ich im Hyperfokus stecke? Was ist der Unterschied zu Flow? Wann stresst es mich? Wann bin ich wirklich im Kreativitätsprozess und so weiter und so bla? Und das machen wir nicht so sehr. Ich mache das nicht so sehr beratend, sondern wirklich im Erfahren. Ich arbeite sehr viel mit Bewegung, Movement, mit Breathwork, mit dem Atem, mit Musik, mit somatischen Übungen von bis. Genau, so gemünzt auf Kinder ist es natürlich nochmal, ja, anders, aber auch irgendwie in Teilen teilweise auch wirklich ganz besonders schön auch, denn die haben einen so schnellen und so präzisen Zugang zu ihrem Körper. Die brauchen das gar nicht wirklich lernen von mir. Die können das schon. Und es ist wahnsinnig schön zu sehen, was passiert, wenn man ein reizoffenes Kind, das ständig unter Kopfschmerz und Migräne leidet, durch Deckenlicht, Mediengeräte und Vollbeschallung mal mitnimmt und beispielsweise so Firegazing, so in so eine Flamme, eine Feuer, wie heißt das? Ja, Flamme heißt das doch einfach, oder?
Ja, ich glaube schon.
Ja, also das ist zum Beispiel sowas, das habe ich mit meinem Kind schon gemacht, da war der 3. Wenn der mir durch die Gegend gelaufen ist und wirklich völlig orientierungshaltlos war und innere, äußere Unruhe, dann bin ich durch die Wohnung, habe überall alle Lichter ausgeschaltet und nur 2 Kerzen aufgestellt, und du spürtest wirklich, du konntest sehen, du kannst dabei zugucken, wie dieses Kind runtergefahren ist, weil einfach Reize weggenommen. Und das meine ich mit dieser Arbeit, mit dem ist jetzt ein einziges Beispiel, aber ehrlich gesagt bei Erwachsenen auch keine schlechte Idee, macht das Deckenlicht auf, tauscht es gegen Kerzen aus, das ist manchmal so leicht. Solche Dinge, und das natürlich in sehr großer Form. Es bedeutet für uns oft unterschiedliche Programme und Kurse, aber immer, immer, immer dieses Einbeziehen von dem Nervensystem, dem Körper, meinem Atem. Ich bringe Menschen im Grunde wirklich bei, wie so eine Art Fernbedienung fürs Nervensystem zu benutzen und sich selbst einfach eben auch anders regulieren zu lernen. Ja.
Das finde ich sehr, sehr spannend. Wir werden dazu alles Wichtiger auch in die Shownotes packen. Da kann man sich dann nochmal ganz, ganz genau informieren. Erstmal dafür vielen Dank, liebe Katrin. Und dieser Podcast heißt ja Ein Kopf voll Gold. Und am Ende mache ich es gerne so, dass es immer diesen stärkenorientierten Ausblick gibt. Denn auch dir ist ja die Stärke und die Kraft ganz wichtig. Darum passt es doppelt und dreifach gut. Ich bitte immer alle meine GästInnen, folgenden Satz zu beenden. Zugemünzt natürlich auf das Thema, über das wir gerade sprechen. Und wie würdest du diesen Satz beenden? Die besondere Stärke von hochsensiblen Kindern liegt in?
Der Fähigkeit zu lieben und zu sein und zu sehen. Es ist wirklich eine solche wunderschöne, ein solcher Zauber darin, sie zu beobachten im Umgang mit ihrer Sinnessensibilität, wie die Welt sehen, wie die lieben, wie die fühlen, was die zeigen, welchen Zauber, welche Magie die mitbringen. Das ist, ich will es nicht mehr eintauschen. Ich will es nicht eintauschen. Auch wenn ich früher mit der Krise gestartet bin, heute nicht mehr. Heute will ich es nicht mehr eintauschen.
Das rundet das Ganze doch perfekt ab und ich möchte dir ganz, ganz doll danken, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast zu einem teilweise ja doch recht emotional besetzten Thema und die Augenhöhe und Verbindung, in der wir hier über dieses Thema sprechen konnten und unsere Arbeit einfach an bestimmten Punkten sich ja mehr mit diesen neurodivergenten Formen beschäftigt und bei dir eben mehr mit der Hochsensibilität. Glaube ich, sind wir ein gutes Beispiel dafür, dass man da eine gute Verbindung finden kann.
Absolut.
Und alles Wissenswerte zu deiner wertvollen Arbeit wird es in den Shownotes geben. Das verlinke ich natürlich. Schaut dort sehr, sehr gerne vorbei und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bis dahin.
Ein Kopf voll Gold. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gold.